Guten Morgen, der Pablo ist da, der Chris ist da und die dritte Folge von It's All a Dream nimmt gerade so hier ihren Lauf. Das erste Thema, was ich unbedingt kurz ansprechen möchte, ist die Kritik, also die nette Kritik an unserer nicht ganz so geilen Qualität, was Ton und Bild angeht. Dazu möchten wir eigentlich nur kurz sagen, dass wir beide ja an unterschiedlichen Orten sitzen und es sonst nicht möglich ist, uns beide auf einem Bildschirm zu haben, beziehungsweise Pablo dabei zu folgen, wenn er vielleicht gar nicht in seinem Zuhause oder bei seiner Freundin ist, sondern vielleicht auf einem Event, auf einer Jam, irgendwo auf der Welt. Uns bleibt nur Skype als Medium, als Möglichkeit der Kommunikation. Und da das Bild komprimiert ist und auch ein wenig an der Qualität der Internetverbindungen hängt, sind wir leider gezwungen, dieses Tool zu nutzen, einfach um beide dann auch gleichzeitig im Bild zu sein und eben auch was dann gleichzeitig sagen zu können. Also wir wissen darum, dass die Qualität nicht der Brüller ist. Wir werden auch wahrscheinlich nie Preise dafür bekommen. Was den Ton angeht, da ist der Pablo auf jeden Fall informiert über alles, was möglich ist und entscheidet irgendwann on the run quasi, wie er damit umgeht. Vielleicht hat er irgendwann ein Riesenmikro vor sich stehen, weil ihm das so gut gefällt oder irgendwas am Revers. Keine Ahnung, aber wir arbeiten daran. Also die Tonqualität sollte in Kürze besser werden. Die Bildqualität ist der Tatsache geschuldet, dass wir nicht in einem Raum sitzen und das auch wahrscheinlich eher selten tun werden. Aber auch der Tatsache geschuldet, dass wir Pablo genau deswegen auch überall hin begleiten können. Und das, finde ich, ist ein Mehrwert, den man dann eben in Relation zur Bildqualität sehen muss. So, das war ich zum Thema Qualität. Pablo, hast du noch irgendwas dazu?
Wenn es euch nicht passt, schaut was anderes an.
Ja, die Hutburger bei Facebook sagen immer, wenn es nicht gefällt, weiter scrollen.
So sieht's aus.
So sieht's aus. Okay, also Pablo, wir haben jetzt Star Wars durchgenommen quasi. Wir hatten unser beider Leben bis jetzt mehr oder weniger immer mal wieder zum Thema. Du bist nächste Woche in England, ne?
Genau, richtig, ja. Ich bin auf Bring the Paint. Das ist eine Veranstaltung mit Jam, die war vor 2 Jahren schon mal so. War ich auch Gast, war großer Fan, war echt sehr cool organisiert so. Mit einem geilen Line-Up. Das wird auf jeden Fall dieses Jahr noch ein bisschen aufgestockt. Also sind echt krasse Leute am Start. So. Kann ja mal jeder checken, der Bock hat auf Bring the Paint. In Leicester ist das Ganze. Und was ich vor allem mal irgendwie hervorheben möchte und vielleicht kurz ausdiskutieren oder kurz an den Mann bringen, ist, dass das eine Jam ist, die sowohl für Materialunterkunft, Anfahrts- oder Flugkosten aufkommt, als auch, weil ich da die ganze Woche sein werde, einen gewissen Obolus an Honorar zur Verfügung stellt, so, und das für einen ganzen Haufen Künstler, so. Das ist auch mit der Grund, warum das nur alle 2 Jahre stattfindet, weil es finanziell jedes Jahr nicht stemmbar wäre. Und die Jungs und Mädels sich sagen, okay, dann lieber 2 Jahre und wertig und hochwertig und geil, als jedes Jahr so lala. Und das ist eine Kiste, das auch ein bisschen so dem Durchschnittsalter vielleicht oder dem höheren Alter der Graffiti-Maler heute geschuldet ist. Also ey, Jams waren halt auch zu meiner Zeit noch was, wo irgendwie sehr wenig Herren Ü35 rumgeturnt sind, weil es sie einfach nicht so viel gab vor 20 Jahren, weil Graff ja noch eine relativ junge Szene ist hier in Deutschland. Aber heute ist es so, dass ein Haufen Menschen irgendwie auch vor Ort sind, die halt irgendwie einen Job haben, die eine Familie haben, die selbstständig sind, die davon leben, irgend sowas. Sprich mal eine Woche Auszeit, klingt auf jeden Fall geil und sieht nach außen immer cool aus, wenn man im Ausland rumspringt und Wände anmalt. Aber de facto ist es halt auch eine Woche Verdienstausfall und de facto ist es eine Woche Familienzeit oder Wochenenden, die abgehen so. Das hat gar nicht so arg viel mit Gier zu tun, dass man sagt, man will Geld, wenn man irgendwo eine Wand anmalt, selbst wenn es kein Auftrag ist. Es geht einfach darum, ja, dass man sein Leben mal finanzieren muss. Und man redet ja nicht von Bezahlung, sondern man redet von so ein Stück weit im Rahmen der Möglichkeit Wertschätzung den Künstlern gegenüber und der Zeit, die sie aufbringen. Darum geht es letzten Endes auch. Und es gibt mittlerweile immer mehr. Es gibt Länder, die da sehr vorbildlich sind. Es gibt andere, die hinterher sind ein bisschen. Ja, und jeder halt klar im Rahmen seiner Möglichkeiten und jeder kann dann entscheiden, was
Ja.
auf der Waagschale liegt. So, ich kann dieses Land sehen und bekomme dafür Betrag X oder ich kann das andere Land sehen und bekomme dafür nichts. Das kann sich jeder selbst überlegen. Aber generell finde ich es cool, dass es so ein State of Mind gibt bei den meisten Veranstaltern, dass eben getan wird, was möglich ist, um es den Leuten zu ermöglichen, da zu sein. Und das ist
Okay.
eben heute leider nicht nur mehr mit irgendwie, wir stellen 10 Dosen hin, verbunden, sondern eben Reisekosten, Unterkunft, ja, und im Optimalfall auch ein gewisses Budget an Honorar.
Klingt aber schon mal ziemlich cool. Ich als Blogger habe ja, oder als Content Creator, wie ich heute genannt werde, habe das ja auch erlebt. Also hier klingeln Leute von Unternehmen, die Millionen oder vielleicht sogar Milliarden auf der Welt verdienen und erzählen mir, hey, du könntest ja vielleicht für uns was umsonst machen, aber da haben wir schon drüber geredet. Dieses nächste Mal, wenn das große Geld dann kommt, das dauert dann immer gerne. Es gibt aber auch Unternehmen und da sind wir quasi auf einer Wellenlänge, beziehungsweise das gibt es eben auch in meinem Job. Die rufen dich an und die sagen dir direkt, hör zu, du musst für uns dieses und jenes, oder das wäre schön, wenn wir da zusammenarbeiten können. Das klingt dann schon mal was anders als könntest du mal. Und die sagen dann, unser Budget ist. Und dann hast du sogar einen Partner auf Augenhöhe vor dir, dem du dann sagen kannst, hey, hör zu, das Budget ist sehr fair, es ist sehr großzügig, du darfst dich dazu äußern, du musst nicht den Kopf senken und sagen, ja, danke schön, dass ich überhaupt was bekomme, sondern darfst sogar sagen, hör zu, ich lege noch was drauf an Leistung, bekomme dann noch etwas mehr oder ich sehe meinen Punkt eher da und würde das anders machen. Du bist also auf Augenhöhe mit der Firma, weil die dich wertschätzen. Die wollen dich von Anfang an für deine Mitarbeit, deine Unterstützung oder das, was auch immer du da tust, bezahlen, weil sie wissen, hey, da sitzt jemand mit Ü40, Familie, Kinder, hat was in seinem Leben erreicht. Wir kennen den seit über 10 Jahren. Es wäre einfach schäbig, da anzurufen für eine Firma, die weltweit agiert, weltweit Gewinne einfährt, weltweit erfolgreich ist, weil Marktführer in ihrem Segment und dann zu sagen, ja, ist ganz schwierig. Also geht gerade gar nicht. Also genau. Und dann gibt es halt so Leute, ich sag mal, die rufen dich an und du kennst die und weißt, dass die nett sind. Und du weißt auch, dass das Unternehmen vielleicht ein Startup ist oder dass das so. Und dann ist das immer genau, wie du gerade gesagt hast, musst du dir dann wirklich überlegen, inwieweit du diesen Spagat hinkriegst. Ich bin ja auch hingegangen und habe vor einer gewissen Zeit für kleine Unternehmen oder Leute, die, sagen wir mal, jetzt nicht über so einen riesen Geldtopf verfügen, bin ich ja hingegangen und habe tatsächlich eingeführt, dass ich einen Stundensatz berechne. Also gar nicht hier meinen Mediawert oder Wert pro 10.000 Klicks, da habe ich mich eh nie mit abgegeben. Ich habe immer mit Pauschalen gearbeitet, angepasst an das, was möglich war. Einfach, weil ich mich damit auch besser gefühlt habe und man auch eben auch mal ins Reden gekommen ist und das nicht alles per E-Mail abgekaspert wurde, sondern man musste halt sprechen und Pläne schmieden. Und das ist mir ja viel mehr wert als 50 € hier oder da mehr. So, und ich sehe auch meinen Mediawert und was andere Blogger, Schrägstrich Influencer sich da immer würfeln, um sich bei Agenturen besser darzustellen, als sie eigentlich sind. In Zeiten von Videos, die durch Millionen Klicks und weiß ich nicht was sich hervortun in Charts und keine Ahnung, ist es sowieso eher unglaubwürdig, ne? Also wenn man sich selber zu hoch, also nicht nachvollziehbar hoch platziert. Wie auch immer. Und dann sage ich zu denen, hört zu, ihr wollt das und das haben, ich soll ein paar Fotos machen, ihr fändet es cool, wenn ich ein Video mache, hey, damit bin ich 3, 4 Stunden beschäftigt und ich kriege pro Stunde das.
Ja.
So, dann, das ist das, und wenn dann Unverständnis kommt, dann sage ich, hör zu, wenn deine Waschmaschine heute kaputt ist und der Homie, der sie wieder in Gang bringen soll, kommt, dann haut er dir erstmal eine Anfahrtspauschale von 58 € um die Ohren. Dann wird er da ein bisschen rumschrauben, eine Stunde, zwei, und der geht mit 300, 400 €, 200, 300 € geht er nach Hause. So, und wenn das zahlst du ja auch, weil du diese Waschmaschine brauchst, diese Spülmaschine, was auch immer. Und da mehr kann ich euch nicht entgegenkommen. Ich lege hundertprozentig da, dass diese Zeit auch wirklich gebraucht wurde, um diese Zusammenarbeit zu realisieren. Und das kommt sehr gut an. Also das, nur noch, das wollte ich noch mal ganz kurz nachschieben. Es kommt tatsächlich sehr gut an, weil die Firmen sich das, die können das, die kriegen von mir eine ungefähre Richtung. Diese wird auch nicht horrende überschritten, außer es passiert plötzlich was und die wollen was oder ich sehe ein Problem. Aber an sich, Thema ist dann dadurch erledigt. Der Preis ist überschaubar. Ich habe nicht das Gefühl, hier für nichts gearbeitet zu haben. Und die kommen gerne wieder. Das ist nämlich der Punkt. Die kommen gerne wieder, weil sie wissen, hör zu, der Chris arbeitet auf einem Stundensatz, der soll eine News für uns verfassen, der soll mal was posten, damit ist er eine Stunde, zwei beschäftigt mit allem, vielleicht ein paar Bildern, dann zahlen wir nur, in Anführungsstrichen, nur das. Und das funktioniert. Und dann gibt es eben, wie gesagt, die, und jetzt schließe ich den Kreis, dann kommen die, so Leute wie die, die das Jam da in England organisieren und sagen, hör zu, wir sind ein geldeinnehmendes Unternehmen. Du sollst uns helfen, dieses Event interessant zu machen oder eben das Produkt zu bewerben. Wir haben dieses Budget. Wie sieht's aus? Lass uns mal planen. Oder das ist unser Angebot. Die gibt's auch. Und in der Kombination miteinander ist das einfach ein okayes Arbeiten. Wie gesagt, ich bin nicht der größte Blogger der Welt. Ich habe mich in Deutschland eher so im Mikro- oder Medium-Bereich eingefunden, was völlig okay ist für mich. Aber ich komme zurecht und ich finde es gut, dass viele Firmen auch über Jahre immer wieder zu mir kommen, weil sie wissen, okay, der nimmt das ernst, der macht es gut. Und das wird ja auch bei dir so sein. Ich meine, hey, deine Kunst ist ja einzigartig. Also ich oder ja, doch, einzigartig. Man erkennt deine Kunst sofort, das meine ich. So. Und dann wollen die dich natürlich da haben und klar. Und wenn die solche Möglichkeiten haben, dir das so anzubieten, finde ich geil.
Vor allem ist ja auch, wie du sagst, es ist ja unabhängig von der Geschäftsebene, bei allem, was man tut, noch so eine persönliche Ebene, wie man sich fühlt dabei. Und es ist im Grunde, wie du gerade sagst, auch mit dieser medialen Größe sowas. Ich hab Kunden, da muss ich ganz klar sagen, ey, wenn die was haben wollen, dann schnüre ich denen ein Paket für die reine Arbeit und ich schnüre denen nochmal ein Paket für, ey, pass auf, ich poste das, ich verlinke euch, ich mache Hashtag, was ihr wollt, so, kostet halt Betrag X mehr. Und dann gibt es andere, wie diese Jam, so, ey, ich werde da eine gute Zeit haben, das sind alles coole Leute. Natürlich postet man da über die Woche hinweg 3, 4, 5, 6
genau.
Mal irgendwas und verlinkt es einfach sehr, sehr gerne, weil man sich wohlfühlt so und braucht da gar nicht über Kosten zu reden. So. Also am Ende ist es einfach eine Frage von Menschlichkeit, von Wohlfühlen, von Miteinander. Aber klar, ey, wenn jemand kommt, wie du sagst, und irgendwie schon über die Anfangspauschale streiten möchte, weil er angeblich kein Geld hat, aber halt irgendwie die neuen, keine Ahnung, am Fuß und mit dem BMW vorfährt, ja, Digga, nee, weißt du was? Du zahlst dafür so. Das ist einfach der Huso-Zuschlag, wie ich immer so schön sage. So. Wenn du dich einfach benimmst wie der letzte Bastard, so, dann machen wir es genauso. Wie es reinruft, schallt es raus. Ganz einfach.
Ja, so mit Huso-Zuschlag arbeite ich jetzt nicht. Ich schätze natürlich jeden, der sich bei mir meldet und irgendwas mit mir machen möchte, weil dann einfach auch meine Projekte laufen und ich einfach im Gespräch bleibe und auch einfach Dinge tun kann. Alles gut. Aber auch da gab es früher Leute, die dann sagen, hey, du kannst dir Produkt A, B zum Testen bei uns abholen, kannst dir unser Büro angucken, unsere Firma angucken, cool, kommst nach Hamburg oder kommst nach München, kommst nach irgendwo, hängen wir ein bisschen ab, cool, so. Aber da wird nicht drüber geredet, dass die Fahrt 4 Stunden dauert, dass es Benzin oder eine Bahnkarte, dass es Benzin oder einer Bahnkarte bedarf, sondern da wird einfach gesagt, du kommst nach Hamburg, okay. Da wirst du halt nicht bezahlt, sollst dir das Produkt am besten noch vor Ort abholen, was auch cool ist, ne? Also, weil wenn das einen gewissen Gegenwert hat und man vielleicht sogar dankbar für die Chance ist, ist es wieder was anderes. Aber es wird manchmal einfach vorausgesetzt, so nach dem Motto, hey, du kannst doch easy mal 2 Tage unterwegs sein, ein bisschen bei uns abhängen, dir mal unsere Büroräume angucken, unser Produkt mitnehmen und gut, und wie gesagt, da bin ich raus. Also das mache ich nur noch, wenn gesagt wird, hey, wir würden gerne und aus diesem Grund und schick uns mal die Rechnung, was es gekostet hat, anzureisen oder kannst du uns einreichen oder was weiß ich. Die Leute gibt es auch und die gibt es immer noch, auch in dieser Zeit, wo jetzt jeder, der einen Rechner hat und sich irgendwie selber die Haare macht, Influencer ist. Ja, ich nenne das jetzt einfach mal so, ich schere das mal über einen Kamm. Natürlich gibt es auch die Leute, die ein Fahrrad haben und irgendwie den Berg hoch und runter fahren oder die Leute, die gerne in Flugzeuge steigen und irgendwelche Deals mit TUI machen. Oder mit wem auch immer und dann plötzlich in dem Hotel stehen oder in dem Hotel stehen, die gibt es natürlich auch. Alles gut, wie gesagt, ich bin der Letzte, der da neidisch ist oder irgendwas, ich würde es gar nicht machen wollen. ich bin dankbar für, wie gesagt, alles, was so läuft und was so lief. War früher mehr, gebe ich zu, war ich aber auch jünger und hatte auch mehr Zeit und auch Lust, und mich da quasi zu verheizen oder verheizen zu lassen. Manchen Firmen, also zum Beispiel eine Firma, der ich für immer dankbar sein werde, ist Microsoft Xbox. So, die haben von Anfang an mich supportet. Da war ich noch ganz klein, habe dann erzählt, ja, Blogs und Spiele, das ist auf jeden Fall Popkultur, da müssen wir was machen, dies, das. Und die haben von Anfang an gesagt, hey, das machen unsere Kollegen in Amerika auch mit den Bloggern, die da so vor Ort sind. Unser Budget ist nicht immer da, aber wenn wir was haben, machen wir was mit dir, und ansonsten kriegst du eine Konsole. Erstmal so auf Dauerleiststellung, dass du einfach eine hast, dir die Spiele angucken kannst. Wir schicken dir immer mal wieder unsere eigenen Spiele, weil die kommen ja nicht immer alle von Microsoft, die guten Spiele, aber ne, so. Und so lief das dann an. Und so konnte ich dann ganz am Anfang, 2007, 2008, konnte ich dann halt schon sagen, hey, ich habe einen Partner gefunden, der das Ganze langfristig angeht und mich da wertschätzt. Das gipfelte dann darin, dass ich irgendwie 2013, 2014 irgendwie eine ganze Woche mit denen in Los Angeles war, auf der E3. Und da habe ich auch den Danny Boy getroffen von House of Pain und so. Also das hat sich mehr als nur gelohnt. Die haben mir alles bezahlt. Es war super easy. Wir haben ein tolles Hotel gehabt, nette Leute kennengelernt, wirklich, also diese Gaming-Community, also die Gaming-Medienleute sind, und da gab es noch keine Let's Play-YouTuber, die man da mitgeschleppt hat, sondern das waren wirklich noch Journalisten, Leute, die Videospielmuseen aufgebaut haben im Osten, also nicht im Osten, aber im Osten von Deutschland. Also wirklich gute Leute, die auch alle was auf dem Kasten hatten und mit denen man wirklich auch nett sich unterhalten konnte, die auch wirklich was vorzuweisen hatten und nicht nur irgendwie, hey, guck mal, ich bin jetzt in Los Angeles, wie cool ich bin, sondern da war dieses Influencer-Ding ja, da gab es das Wort to influence, aber das war es dann eben auch. Und, ne, und das kam dann alles, und heute ist es natürlich auch anders. Wie ich letztens schon erzählt habe, bei den Sneakern ist es auch anders. Da früher war es so, dass alle, die irgendwas dafür getan haben, dass die Marke X oder Y was davon hat, beziehungsweise dass die Leser, beziehungsweise die potenziellen Kunden informiert sind, wurden halt auch entweder eingeladen, unterstützt oder in irgendeiner Form haben die eine Rolle gespielt. Heute sind es halt 3 oder 4 Jungs und Mädels, die halt eben die Kohle kriegen für gute Ideen. Und auch da sage ich, die Ideen sind teilweise gut, die sie da vorschlagen. Von daher ist das kein Jammer, sondern tatsächlich einfach eine Entwicklung, habe ich auch schon erzählt. Das geht auch nicht anders, weil ja heute wirklich jeder Zweite sagt, hey, ich bin Influencer und gib mir mal alles umsonst. Und das, da muss sich so eine Firma natürlich überlegen, ob der Typ da Potenzial hat oder nicht. Ja. Aber gut. Ja, nee, aber um nochmal da ganz kurz drauf zurückzukommen, was du meintest von wegen, wenn du auf dem Event bist und du feierst das, dass du natürlich von da postest, weil du vielleicht mit einem Kumpel da abhängst oder weil es da geil ist oder weil da irgendwas Cooles passiert. Das ist bei mir auch so. Meine Community ist jetzt nicht stark wachsend. Die schleppe ich halt in Anführungsstrichen schon lange mit mir herum. Die geht mal runter, die geht mal wieder ein bisschen hoch. Aber ich habe diesen Mehrwert, dass ich sage, ich teile das nochmal auf Social Media. Das ist für mich kein Kostenfaktor, weißt du? Wenn ich irgendwas Geiles erlebe oder ein tolles Produkt habe, dann möchte ich das der Welt ja zeigen. So, da ist mein Ansporn. Und dementsprechend fange ich nicht an. Ich sage zwar immer, hey, ich poste überall, wo ich kann, aber nicht, es kostet euch 500 Euro mehr oder 300, weil ich es irgendwo poste, sondern ne, das ist einfach mit drin, weil ich ja möchte, dass möglichst viele Leute sehen, dass ich dieses Produkt oder dieses Event oder dieses was auch immer gesehen, getestet, ausprobiert oder hingereist bin. Naja, und von daher gehe ich das Ganze einfach auch ein bisschen anders an. Aber ich kann voll verstehen, was du gesagt hast, und ich finde es geil, dass die Leute halt solche Sachen machen und dich dann und deine Kollegen halt eben auch wertschätzen. Und ich glaube, dann wird auch die Arbeit vor Ort einfach hochwertiger. Ja, weil du nicht nach 3 Minuten auf die Uhr gucken musst und sagst, ey, ich muss den Flug kriegen, damit ich morgen oder übermorgen wieder zu Hause bin.
Genau. So ist das.
Aber jetzt, ich will jetzt gar nicht so viel jetzt von meiner Geschichte sehen. Dieses Graffiti-Jam oder Jam im Ganzen interessiert mich natürlich auch, aber wie siehst du denn überhaupt diesen Wandel? Also siehst du denn eher, ist das positiv, dass es große Events gibt, die dann eben auch Geld haben? Oder wärst du lieber gerne wieder mit 20 Jungs und 100 Leuten mit einem Grill und mit 2, 3 Kisten irgendwas an irgendeiner Wand?
Schwer mich zu entscheiden, wenn ich ehrlich bin. Es hat beides Vor- und Nachteile, ganz klar. Also natürlich ist es so, wenn da irgendwo Geld dahinter steckt und letzten Endes ist es ja meistens das Geld, was den Unterschied macht, also warum was wachsen kann, warum es mehr Farbe gibt, warum es Flugkosten gibt und so weiter und so fort. Hat natürlich, bringt es mit sich, dass man einen gewissen Kontrollverlust hat, so. Also klar, wenn es einen großen Sponsor gibt, dann
Ja.
ist es halt so. Auf der anderen Seite, klar, führt es halt dazu, dass man irgendwie als Maler wertigere Produktionen abliefern kann, weil halt, keine Ahnung, wie gesagt, mehr Farben, mehr Zeit. Hubwagen ist nämlich so ein klassisches Beispiel. Auf was für eine Veranstaltung konnte man dann vor 20 Jahren eine Fassade malen? Bullshit, gab es einfach nicht so. Ey, wie gesagt, ich war jetzt vor ein paar Wochen in China, da gab es halt ungefähr 15 Hubwagen, so. Für jedes Team einen, so. Also, man stößt schon Türen auf zu völlig neuen Möglichkeiten, so. Technisch, künstlerisch gibt es gar keine Frage, dass Wachstum die Qualität fördert, so. Also, die Qualität, die man jetzt an Zeit und Aufwand messen kann. Es gibt auch Jungs, die sind in 3 Minuten mit einer Chrombombe. Gar keine
Ja.
Frage. Aber grundsätzlich ist das schon ein krasser Vorteil. Also man kann schon breiter streuen, man kann aus meiner Warte mehr abliefern so. Aber natürlich ist das Flavor ein anderes so. Ob ich jetzt irgendwo so wirklich mit einer Kiste Bier und einem batterienbeladenen Ghetto-Blaster irgendwo an der Wand stehe, mit einfach 5 Jungs so, das ist natürlich nicht aufzufangen mit Geld und mit Image und mit Marketing und mit Branding, so keine Frage. Aber diese Nischen muss man sich halt schaffen. Es das heißt ja nicht, dass man mit den gleichen 5 Jungs auf der Jam, die gesponsert wird, mit den gleichen Spaß haben kann. So. Das muss man halt in sich fühlen und wieder rauskramen, einfach so. Nur weil dann der Tisch reich gedeckt wird, muss ja nicht zuschlagen, den gestört. Da pickt ihr halt raus, was am geilsten ist und gut ist. Aber das liegt an jedem selbst, ganz klar.
Ich erinnere mich noch an die Underground Jams, also Underground, weil die Location war das Underground in Köln. Da war halt eine Wand und da war halt, ich weiß nicht wer, From Here to Fame oder MZ oder vielleicht auch Da Source. Ich weiß gar nicht, wer da der Initiator war, der das dann quasi so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. Ich weiß nur, es war ein Schotterplatz. Es gab Musik, wo auch immer die herkam. Es gab eben diese Wand. Es gab Jungs, die irgendwo getanzt haben, wo halt kein Schotter war. Und es wurde wahrscheinlich auch noch was zu essen und zu trinken verkauft oder mitgebracht. Ich weiß es einfach gar nicht mehr. Es ist so lange her. Dann kam Scope in seinem alten Volvo-Buckelcar angefahren und alle sammelten sich dann um seine Motorhaube. Und da war dann, also weißt du, das kannst du mit Geld, daran erinnere ich mich mit 43, dass ich irgendwann mit Anfang, Mitte 20 da gestanden habe, wahrscheinlich sogar noch jünger, dass ich da gestanden habe und diese Jam. Wahrscheinlich war es auch in Köln, also in Relation zu anderen Jams, weil da wurde einfach viel Party gemacht und da war viel los. So war das wahrscheinlich noch nicht mal was Besonderes. Aber ich erinnere mich einfach dran, dann kam Scope und dann standen wieder alle und der Haluk dabei und ach, keine Ahnung. Ich weiß dann, dass danach, glaube ich, noch irgendwo eine Freestyle-Session war, um diesen ganzen Jam-Charakter komplett zu machen, irgendwie Graffiti, Tanzen, Musik. Und ja, was soll ich sagen? Also das sind so Sachen, da hätte man mir auch, ja klar, wenn jetzt jemand gesagt hätte, hier sind 50 Mark oder 50 Euro, ich weiß gar nicht, wann das war, da hätte ich mich natürlich gefreut, weil ich dann was hätte mir essen holen können oder so. Aber wenn ich meine, ich habe ja nichts gemacht. Ich war ja nur da und habe maximal fotografiert, je nachdem, wann das war, oder habe gefilmt. Aber ja, wir haben einfach eine verdammt gute Zeit gehabt so. Und die Gespräche in irgendwelchen Fastfood-Restaurants über Hip-Hop an sich als Kultur oder was man selber daraus macht, mit wem auch immer, egal ob mit Kotow oder mit Akim oder auch mit Scope, irgendwo gab es, oder eben auch egal mit wem, mit Tatwaffe, das ist ja alles Kölner Urgestein und die waren ja alle zu dem Zeitpunkt quasi immer ein Mob, egal was stattfand. Die waren immer alle da. Du konntest, egal wo, ob ich jetzt auf dem Land gewohnt habe oder auch schon in Köln, du konntest zu einem Jam-Event oder was weiß ich was gehen und 75% der genannten plus alle anderen Homies und Kumpel waren einfach da. Es gab so drei, vier, fünf Locations und da war halt immer irgendwas. Und diese Zeit, dann loszugehen und die Jungs zu treffen oder auch einfach nur da zu sein, zu fotografieren, zu filmen und das für die Nachwelt festzuhalten, weil man selber auch so stolz war. Also, Viele haben mir das als Arroganz ausgelegt, hier vor allen Dingen die, die es eben nicht selber gemacht haben, beziehungsweise die nicht die Chance dazu hatten, was auch immer. Irgendeinen Grund gab es immer für manche Leute zu sagen, so, ey, jetzt stellst du das hier auf deine Website, wie cool du bist, wo du warst, was du gemacht hast und so. Ja, scheiße habe ich, weil ich mir auf dem Land vor 3 Jahren nie gedacht hätte, dass ich mit den Leuten, die ich selber schätze, respektiere und auch ein bisschen verehre als Künstler oder deren Musik ich gehört habe, hier an dieser Ecke stehen würde oder dieses Gespräch führen würde. Und sorry, ey, wenn du, weiß ich nicht, auf Fußballstar XY treffen würdest und der würde sich, für dich würde sich das ähnlich ergeben, würdest du es nicht anders machen. Es ist nur nicht dein Ding, du verstehst es nicht. Graffiti, Hip-Hop, du begreifst es nicht und dementsprechend ist es für dich halt nicht interessant und darum muss es schlecht gemacht werden. Oder du bist halt einfach ein Lauch, wie man heutzutage so schön sagt, und es will einfach keiner was mit dir zu tun haben und du bist halt angepisst, dass es so ist. Aber irgendeinen Grund wird es gegeben haben so und oder geben. Und darum sind das die Sachen, an die ich mich heute noch bildlich und bildhaft erinnere.
Ich finde, ich glaube schon immer so eine Diskrepanz mit diesem Hochladen, also oder ich weiß zum Beispiel noch, als ich angefangen habe mit Graph, so, da war das extrem verpönt, wenn man quasi selbst Bilder, Fotos, händische, optische, also haptische Fotos an Magazine geschickt hat. Es hieß immer so, ey, das müssen andere machen. Andere müssen dein Bild so gut finden, dass es einschicken. So. Wenn man es selbst gemacht hat, war es halt ein Lelek so. Und später war das halt Internet. Also wenn du irgendwie eine Seite hattest und deine Bilder hochgeladen hast, dann warst du auch, wie du sagst, so, dann warst du, ey, arrogantes Stück, Alter, musst du mit dem und dem malen, gleich allen zeigen, so. Was ich immer so witzig finde, wenn du mal zurückgehst an den Ursprung so, ja, ey, es wurden ja Züge gemalt, also Graffiti auf Zügen entstand ja, weil du damit logischerweise mehr Menschen erreichst als ein fester Standort. An der Tür müssen 2000 Menschen vorbeilaufen, der Zug fährt immer an 5000 Menschen vorbei. Und deswegen haben die Leute einfach am liebsten die Züge gemalt, die den größten Weg hatten, die meisten Boroughs durchfahren haben. Wenn du irgendwie alle Gebiete abfahren kannst, war das der Top-Shit-Zug. Und dieser Zug ist heute Internet. Bist du eigentlich behindert? Der fährt weltweit. Der hat mehr Haltestellen als jeder andere Scheißzug. Ja. So. Damals waren es die Magazine, heute ist Internet. So. Das ist Urgedankengut, wie man seine Message verbreiten soll, seine Kunst. Das zu haten bedeutet nur, man hat nicht verstanden, welche Regeln man da sich als Dogma auf die Brust tätowiert. So. Mhm. Wenn du darüber nachdenkst, ist es genau, das sind die Dogmen, die Kids damals aufgestellt haben. Ja. Die werden heute noch gelebt, so, und dafür wirst du gehatet dann so. Das ist Quatsch.
All City, Alter.
Ja, All World.
All World, so. Jetzt, aber früher war es All City in New York. Du wolltest gesehen werden, klar. Und ist, jetzt mal ehrlich, wer die Hip-Hop-Szene, ich sag mal Anfang der 2000er bis jetzt vor ein paar Jahren, jetzt ist es ja nochmal, also die Musikszene, im Auge hat, es ging ja nur um Big Pimpin, zeigen, was man hat, Goldketten, Karren, keine Ahnung, weißt du, da ist keiner hingegangen und hat gesagt, ja, ich verdiene hier mit meinem Job Millionen, aber hey, guck mal, ich stehe hier vor einer weißen Wand und erzähle euch was. Das waren die wenigsten Rapper, die so agiert haben, sondern die anderen haben alle gezeigt, was sie hatten, von Zigarre über Goldketten, bis sie nicht mehr gehen konnten, Klamotten, entweder eigene oder teure. Und ich meine, das gipfelt ja jetzt in der Musik, die heute, also ganz ehrlich, ich war gestern wieder 3 Stunden im Auto unterwegs und habe mir mit meinem Sohn wieder einmal die Deutschrap-Charts angehört. Alter, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, was die da machen. Dass die, ne, die haben coole Sneaker an, die tragen coole Marken, Gucci, dies, das, keine Ahnung, wenn das jetzt so gerade ihr Ding ist, alles schön. Aber was die da singen und warum die das tun, ist für mich sehr, sehr schwierig zu verstehen, weil Ich habe dann eine Playlist angemacht, weil mein Sohn ist halt so, Rap ist eigentlich nicht so sein Ding. Und dann habe ich ihm halt mal Eminem angemacht, weil das sind halt noch so, oder Beastie Boys, einfach um mal zu zeigen, hey, es gibt auch Leute. Und dann wusste er witzigerweise, und da war ich total stolz, dass Eminem in einem Track, weiß ich nicht, wie viele Worte untergebracht hat, oder in einem, ich keine Ahnung, irgendwelche Rekorde hält. Das wusste er, obwohl er die Musik nicht mochte. Was ich damit sagen will, ist einfach, ich muss leider immer mindestens 5 Jahre ist untertrieben, 10 Jahre Minimum zurück, um mich in der Musik um da einfach irgendwie zurechtzukommen, um mich da wohlzufühlen. Und wie gesagt, ich habe beim letzten Mal erzählt, ich höre jetzt immer Crafty Cuts von BBC One. Der hat wirklich, wirklich geile Mixes. Der respektiert die Architekten der Szene, der Kultur. Der hat James Brown Mixtapes. Der hat, keine Ahnung, also Golden Era Mixtapes, aber auch ein bisschen elektronische Musik. Der macht einem das echt einfach, gute Sachen zu hören, aber in verschiedenen Stilen, und man muss da keine Scheuklappen aufhaben. Aber Ich bin da echt übergegangen. Also ich höre gar keine Charts mehr, außer irgendein Album kommt raus und haut mich halt direkt weg. Dann, klar, dann rocke ich das halt durch. Aber dieses dringend vor dem Rechner sitzen und darauf warten, dass ein Künstler mal wieder ein Album released, Style Wars hatten wir letztens zum Thema, so wie er, dass er was macht, was echte Handarbeit, echte Kunst ist. Ich kann es nicht. Ich kann meine Zeit nicht damit vergeuden und so hoffen, Alter, jetzt kommt bestimmt bald mal wieder ein Knalleralbum von Künstler A oder B oder auch Deutsch, aus Deutschland, aus der Welt, keine Ahnung. Geht gar nicht. Dann gehe ich lieber zurück dahin, wo ich mich wohlgefühlt habe und höre das. Ja.
Ja, ja. Also ich laufe auch regelmäßig Gefahr, so zu denken und so zu leben, so möchte das aber eigentlich nicht, weil also man, da kommen noch ein paar Jahre, ja? Wir haben noch 40, 50 Jahre auf der Welt, so wenn ich jetzt hier stehen bleibe und bloß noch von dem lebe, was ich schon hinter mir habe, das wäre ziemlich verschwendet, wenn ich ehrlich bin, so. Und es gibt heute auch Perlen, so, und zwar nicht nur Perlen, die klingen wie damals, also das meine ich, klar, ja. Gibt es Leute, die Mucke machen wie in den 90ern, auch nice, so, ja. Aber es gibt auch Sachen, die kann man feiern. Man muss sich nur ein bisschen, ich glaube, man muss sich sehr loslösen von diesem Kulturgedanken. So wie wir halt aufgewachsen sind und wie es uns ja auch quasi eingeprügelt wurde. Und weil wir eben damit sehr alleine waren, auf dem Dorf noch mehr als in der Stadt, haben wir das ja geschützt. Dieses Hip-Hop-Ding, was wir hatten in den 90ern, das war ja so eine zarte Pflanze, die man beschützt hat gegen alle anderen, die es nicht verstanden haben, so. Das war ja auch so eine Underdog-Mentalität, wo alle dann umso mehr zusammenhalten. So. Und diese Kultur, die damit zusammenhängt, so dieses Treffen, Connecten, Malen, Klamotten, Mucke, alles so, das spielt heute, glaube ich, nicht mehr so die Rolle in Rap-Musik, sagen wir es mal so. Und ich sage ganz bewusst nicht Hip-Hop so, weil in meinen Augen ist es halt nicht mehr. Dass diese Kultur sich zerklüftet, das ist ja schon ganz lange so. Das haben die 90er schon deutlich gesagt. Die Jams sind nicht mehr so wie früher. Klar, und es wurde extremer und extremer. Und ich finde, das, was du heute, auch wenn du Interviews liest, so bleiben wir beim Deutschrap so, irgendwelche aktuellen Deutschrapper sagen ja auch, dass die mit der Kultur teilweise sehr wenig am Hut haben.
Ja, klar.
Die waren nicht im Jugendhaus, die haben nicht gebreakt, die haben nicht aufgelegt, die haben nicht gemalt so. Ey, die machen halt deutschen Sprechgesang, weil sie nicht singen können und weil sie im Optimalfall eine Geschichte zu erzählen haben. Sei es diese Straßen-Poetry, sei es halt einfach nur so, ey, Gucci, Mucci, dies, das, so. Alles in irgendeiner Art und Weise eine Berechtigung, so. Es muss ja mich nicht catchen, so. Aber wie man sieht, ein Großteil der Kids
ist
halt so. Und es ist, guck mal, ich hatte das gleiche Problem, als Bushido rauskam, so. Ich hatte das Problem mit Agro. Das sind alles Sachen, die ich heute aus einer anderen Perspektive auf jeden Fall auch fühle und feiere, so.
Ja, ich auch.
Ey, mir geht's auch so, wenn ich mir heute so, ey, Deutschrap Top 100 angucke, denke ich mir auch so, da fühle ich halt sehr wenig von. Aber ich hoffe, dass es in 5 bis 10 Jahren, und ich brauche halt, ich bin langsam so, dass ich es anders feiere, so. Guck mal, so ein Haftbefehl feiere ich heute Todes, bin ich ganz ehrlich, als er rauskam, ich habe mit jedem Debatte geführt, was das für ein Scheiß ist, Alter, was das soll. Ich habe es nicht verstanden, das war meine Schuld, nicht seine, so. Und ich habe mich auch krass gesperrt, so, weil es uns eben so beigebracht wurde. Guck mal, die Fantas waren Feindbild, so, ja. Und wenn du Hamburg warst, war Stuttgart so ein Kleinfliege einfach so, ja. Das ist leider auch so ein Teil unserer engstirnigen Hip-Hop-Welt.
Ja,
so soll es eigentlich nicht sein, weil eigentlich geht es ja, mach deinen scheiß Kopf auf und sei open-minded. Aber gelebt wird leider meistens genau im Gegenteil.
Es geht ja bei mir auch nicht darum, dass ich hier die Instanz bin, die sagt, was richtig, was falsch ist oder wer hier was gut oder schlecht macht. Ich liege vielleicht auch, was Qualität angeht, manchmal völlig falsch und erkenne sie gar nicht. Dennoch fühle ich mich bei einem Mixtape, was mich schön 45 Minuten, eine Stunde oder sogar länger in eine Welt entführt, in der ich mich halt früher sehr wohl gefühlt habe, fühle ich mich einfach besser, kann ich besser arbeiten und muss mir da jetzt nicht irgendwelche Rap-Titel reinziehen. Und ja, es ist Sprechgesang und ja, die waren nicht im Jugendhaus oder sind jetzt im Jugendhaus und waren nicht damals im Jugendhaus, was ja auch noch mal eine ganz andere Geschichte ist. Von daher alles gut, aber das ist genau dasselbe, wenn ich über meine Kollegen im Blog-Business oder so rede. Es geht ja nie darum, die zu dissen oder zu sagen, das, was die machen, ist falsch oder ihr Business ist schlecht oder was, sondern das ist, ich habe ja auch für viele echt Respekt oder Liebe so. Es geht ja gar nicht darum, irgendjemanden schlecht zu machen. Was wäre ich für ein Vater, wenn ich mich im Internet hinsetzen würde und andere Leute schlecht machen würde, so, also offensichtlich. Ja, aber für mich ist es, du hast recht, Agro, Bushido habe ich am Anfang auch, da, meine Frau ist Lehrerin, du weißt es, da war es halt ein ganz großes Thema.
Ja.
Na, da wurden tatsächlich in Familien, wurden diesen Künstlern quasi zugeschrieben, dass die den Sohn versaut hätten, der ja, ne, dass der von Anfang an schon nicht gerade lief und da nicht alles gut war in dessen Leben. So. Das haben die gar nicht geschnallt. Die haben gedacht, oh Gott, jetzt kommt einer mit einer Maske, redet vom Arschfix-Song so und der ist schuld. Der ist es. So. Der rennt rum in Hosen zu groß und in Hemden zu lang und keine Ahnung was. Und heute finde ich Sido cool. Also nicht cool so, ist, ne, geschenkt. Ne, ich sehe Interviews mit Bushido und denke mir so, ja, der kann sich ausdrücken. Und manchmal denke ich mir so, da waren meine Vorurteile vielleicht auch früher echt ein bisschen zu hart. Aber das, ich sehe das, was du, oder ich verstehe, was du sagst, und ich bin dir da auch ein Stück weit dankbar, dass du das jetzt so ansprichst, weil im Grunde stimmt es. Mein Musikgeschmack ist halt wie bei so einem Jazz-Fan, weißt du so, der dann zurückgeht in die Musik von früher, weil er sich da einfach wohlfühlt. Aber ich wollte auch nur sagen, ich fühle keine Musik. Zum Beispiel Evidence, hier aus L.A., Evidence, Dilated People. Wenn der ein Album rausbringt, dann feiere ich das. Ob das 2018 oder 17 ist oder 15, 14 oder Ende der 90er. Ne, so. Das mag ich einfach. Ich mag seinen Style zu rappen und der ändert sich nicht und fängt plötzlich an, Autotune zu machen oder steppt mit Goldketten durchs Bild, weil er einfach einen coolen Deal abgeschlossen hat oder so. Sondern der bleibt halt irgendwie so er. Und das meine ich damit. Wenn solche Leute was rausbringen, dann bin ich auch Fan und feiere das und höre das gerne und multipliziere das und tu das und so. Aber es ist schwierig und sehr selten geworden.
Aber ich muss sagen, es ist im Grunde ja auch so, Evidence hat in meinen Augen den Vorteil, dass er eine überschaubare Diskografie hat. So. Ich sage nicht, er macht wenig, aber er macht jetzt auch nicht irgendwie jedes Jahr zwei Alben. So.
Nee, das stimmt.
Ich finde bei Leuten, von daher kann ich mir von dem auch fünf Alben anhören, ohne dass es irgendwie, dass es sich groß ändert. Wenn du jetzt meinetwegen, guck mal, nimm mal echt so ein Jay-Z oder sowas oder Nas, ey, dann, du musst dir genau, wenn du 15 Alben machst, die sich anhören wie das erste, dann beschweren sich alle über mangelnden Fortschritt.
Ja, stimmt.
Wenn du dich entwickelst und heute Autotune machst, heißt du bist nicht mehr wie früher. Digga, du kannst es nur falsch machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich bin einfach dieses, ey, geh mit der Zeit, da ist schon was Wahres dran. Wenn du einfach stehen bleibst und nicht bereit bist, dich zu entwickeln, dann wirst du überrollt. Das ist dein gutes Recht. So. Ich feiere jeden, der auf seinen Prinzipien steht und sagt, ey, pass auf, so und so sehe ich es, so und so möchte ich es haben, ganz bewusst, nicht, weil ich es nicht anders kann oder besser kann oder neuer kann, sondern ich will es so.
Mhm.
Geil, feiere ich. Aber dann pins nicht rum, wenn du überrollt wirst. So. Wenn eine Generation auf der linken Spur an dir vorbeizieht, dann nimm das hin. Und sag aber, ich bin meinen Prinzipien treu, so. Nice, dann finde ich das super. Dann respektiere ich das und gebe dir Credits bis zum Anschlag, so. Aber leider muss ich echt sagen, 9 von 10 Leuten, sei das Mucke, sei das Malen, sei das egal was, tun so als ob und beschweren sich dann, dass nicht alle in ihrem Mikrokosmos leben. Weil du bekämst nämlich nur weiterhin die Goldmedaille, wenn alle deine Werte vertreten. Und das kannst du nicht erwarten, so.
Nee.
Von daher, ich finde einfach ein bisschen Bewegung oder zumindest eine Offenheit für Bewegung finde ich super.
Ich habe ja selber damals als Zulu Nation Chapter Leader auch immer gesagt, die Scheuklappen müssen weg. Ne? Also die müssen weg. Man darf nicht irgendwie, wie wir auch gesagt haben, die Lessons of Infinity sind in New York geschrieben worden, der 70er Jahre. Hey, da war es halt anders als bei uns. Bei uns, zu unseren Zulu-Meetings in Köln wurden teilweise die Jungs, weil sie noch keine 18 waren, von ihrer Mutter gebracht. Weißt du, was ich meine? Die hatten aber trotzdem, sie haben aber trotzdem die Idee von Hip-Hop verstanden, der Idee, sich mit anderen auszutauschen, einander zu helfen und wollten halt das nicht. Klar, und wenn du halt so eine Zulu-Nation-History hast und so ein bisschen Bambata im Kopf hast, dann ist natürlich sowas dann auch nochmal ein bisschen schwieriger, gut zu finden, was dann so an neuen Sachen. Aber du hast recht, wenn die neue Generation an dir vorbeischießt, weil sie was anders macht, besser macht vielleicht sogar. Und es steht absolut außer Frage, dass die Musik, die gerade aktuell ist und in den Charts ist, weil sie zumindest einer Menge Leute gut gefällt.
Genau.
Und dann kann ich so viel doof finden, wie ich will. Es ist okay, aber ich finde es trotzdem doof.
Ja, ist ja auch gut.
Ja, eben.
Ich glaube auch, dass es noch erschwerend so einfach auch so das klassische Generationsding ist. Digga, unsere Eltern fanden unsere Musik auch nicht geil.
Oh wei,
und,
ja.
Ey, Siehst du, und jetzt ist es halt so, ey, klar, jetzt bist du halt irgendwie der Phil Collins-Fan, der Capital Bra hasst, so, ja, oder nicht versteht, was er da tut, so. Also ich glaube auch, noch dazu kommt einfach, dass die Musik, die heute gemacht wird, ganz hart gesagt, nicht mehr für uns gemacht wird, so. Es gibt noch ein Stück weit eine Schnittmenge, ganz klar, aber so die Top 100, davon sind 98 Songs für deinen Sohn gemacht und nicht für dich.
Ja,
Also, du verstehst das Bild.
ich verstehe das Bild und witzigerweise ist mir das vor 4, 5 Jahren auch tatsächlich mal ganz konkret oder auch vor 3 Jahren auch noch mal ganz konkret gesagt worden, als ich einen Job angenommen habe als Ghostwriter, sage ich mal, für eine Firma und habe deren Online-Auftritt quasi mit Content versorgt. Und da mussten die mich halt regelmäßig darauf hinweisen, dass meine Zielgruppe zwischen 14, 16 und Anfang 20 ist und nicht versteht manchmal, wenn ich da einen rauslasse, von wegen, weiß ich nicht, Hip-Hop, Hip-Hop-Kultur, was auch immer. Die haben teilweise KRS-One nie gehört und wissen nicht mal, wer der Typ ist. Ich meine, das wissen die, ne? Ja, ich weiß schon. Also nur als Beispiel jetzt. Oh, ne? Für die ist es sogar schwierig, Nas und Jay-Z einzuordnen. Ne? Und es gibt Videos bei YouTube, da habe ich letztens auch gelacht, da wurden Schülern, ich sag mal so um die 12, 13 Rap-Songs vorgespielt. Und die mussten halt den Künstler benennen oder den Song nennen. Da war dann wirklich Summertime von The Fresh Prince halt. Oder da waren House of Pain mit Jump Around. Aber da war halt auch Jay-Z und Drake. Also, ne? Und da waren so 4, 5, 6 Kids, denen wurde das vorgespielt. Und ich glaube, keins dieser Kinder, es waren 4, 5, 6 Kids, die alle nicht diese Künstler benennen konnten. Obwohl teilweise waren einige von denen halt klangen anders vor ein paar Jahren noch und sind aber heute noch bekannt. Und ja, also das wollte ich
Aber pass
damit
mal auf,
sagen.
jetzt nimm mal ein Beispiel, jetzt vielleicht nicht du, weil du ja doch irgendwie sehr Teil dieser Kultur bist und ich davon ausgehe, du hast dich auch über die Roots informiert und so. Aber nimm mal jemanden, der nur, sagen wir mal, Mitte, Ende 30 ist, so, ja? Und spiel dir mal irgendwie einen nicht so 100% bekannten Bill Withers-Song vor. Oder irgendwie Marvin Gaye, jetzt nicht halt gerade vom Top-Album, so. Die können dir auch nicht sagen, von wem es ist, so.
Nee,
Also.
natürlich.
Natürlich nicht. Und deswegen weiß ein Zehnjähriger auch nicht, wie das erste Jay-Z-Album hieß so.
Ja, stimmt schon.
Natürlich nicht so. Es gibt natürlich bei manchen Leuten eine Bereitschaft, diese History aufzurollen. Weißt du,
Klar.
deswegen haben wir uns auch informiert, so, ey, was sind die Soul-Samples, die Dre benutzt hat, so, ja? Wo kommt dieser Beat her? Wie oft wurde das Apache-Ding gesampelt, so? Weil wir uns informiert haben,
Ja,
so.
stimmt.
Aber da muss man auch verteidigend sagen, so wie ich vorhin meinte, ich finde das, was heute in den Charts ist, hat mit der Hip-Hop-Kultur nichts zu tun.
Nee, das
Also
stimmt.
warum sollte ich mich über eine History informieren, die mit mir nichts zu tun hat?
Ja,
Ich habe
gut.
mich auch nicht über Brahms und Bach informiert, weil es für mich keinen Bezug hat. Und wenn ich heute irgendwie Capital Bra höre oder Nemo, dann, ey, informiere ich mich auch nicht über Afrika Bambaataa oder sowas.
Ja, stimmt schon. Aber du hast recht. Ja, die Musik ist wahrscheinlich für eine ganz andere Zielgruppe gemacht und die fußt und basiert nicht auf dem, was uns damals angetrieben hat, beziehungsweise uns mitgegeben wurde als Grundgerüst einer Kultur, die wir mit aufgebaut oder an der wir zumindest uns erfreut haben. Ja.
Und ich muss sagen, auch heute gibt es ja einfach Unterschiede. So, es gibt auch Künstler, die so ein ähnliches Soundbild, sage ich mal, feiern, was mich, bin ich auch ganz ehrlich, oftmals erstmal abschreckt, so, weil es nicht mein Klang ist, so. Aber wo, wenn du dir die Mühe machst und dich mal einarbeitest, trotzdem rauskristallisiert, okay, die haben einfach irgendwie so einen ähnlichen Background, die haben Musik-Knowledge, so, die wissen, die benutzen mehr als 16 Wörter in einem Song, so. Also es gibt einfach auch in diesem modernen Deutschrap-Trap, whatever, gibt es auf jeden Fall auch Perlen, wo ich sagen würde, so, okay, soundmäßig muss man mögen, aber inhaltlich ganz, ganz stark. Wie halt schon immer war, du hast immer so Mittelmaß, ein paar sehr, sehr gute, ein paar sehr, sehr schlechte, so. Aber ey, du verpasst auf jeden Fall was, wenn man sich komplett verschließt davor, so.
Absolut, ja, stimmt schon. Aber ja, nee, ich werde jetzt nicht wieder sagen, dass es mir trotzdem besser geht, wenn ich so cool gemixte, ne?
Ist auch okay, ist ja ganz, ey, mir auch, ich höre auch ganz ehrlich so, jeder von uns, ey, machst du dein Spotify an, so, ey, du hörst die gleichen 20 Tracks, ab und zu schießt du mal rechts und links raus. Aber ey, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, klar.
Alle, die das jetzt gerade vielleicht mitbekommen haben, ja, mein Telefon hat geklingelt, das hat aber einen gewissen Grund, weil ich erreichbar sein muss, beziehungsweise wissen muss, wann mich wer anruft. Es gibt gerade so eine Situation, die ich klären, beziehungsweise im Auge behalten muss. Nur zur Info, also es ist jetzt nicht unprofessionell, dass ich es angelassen habe. Ich hatte nur nicht damit gerechnet, dass dieser Anruf jetzt schon kommt. Ich habe ihn weggedrückt und entschuldige mich fürs Klingelgeräusch, falls ihr das gehört habt. Ich bin mir nämlich nicht sicher.
Ich nicht.
Ja, Pablo, also wir sind jetzt bei 46 Minuten. Wenn wir ein bisschen Bullshit rausschneiden, sind wir vielleicht bei 43, 44 Minuten. Ja, es stimmt im Grunde, was du sagst. Die Musik, ich wiederhole mich da jetzt, ist nicht für uns. Und von daher dürfen wir uns auch nicht oder nur bis zu einem bestimmten Grad darüber in irgendeiner Form aufregen oder uns die Frage stellen, what the fuck? Ja, haben wir sonst noch irgendwas? Also ich meine, wir kommen jetzt mal...
Ich finde, wenn ich ehrlich bin, eigentlich haben wir eine schöne runde Nummer. Ich würde es nicht verbessern mit irgendwelchen
Halbkarten. Nein, wir machen es jetzt auch nicht kaputt. Wir machen es nicht noch mehr kaputt. Also ich zumindest nicht.
Nein, es ist kaputt.
Ah, passt schon.
Alles gut.
Okay. Ja, dann sind wir diesmal etwas kürzer als sonst, was ich aber völlig gut finde mit 47 Minuten ungefähr. Bedanke mich für das Zuhören. Nochmal kurz zur Info. Wir sind auf allen relevanten Podcast-Outlets verfügbar jetzt. Also wir sind überall zu hören. Wir sind bei YouTube zu sehen. Da werde ich mich dann wieder drum kümmern, dass das Video da erscheint. Ja, und wir würden uns natürlich weiterhin über Kritik freuen, über faire Kritik freuen. Wir würden uns aber auch über Leute freuen, die das Ganze kommentieren und so ein bisschen das Gefühl geben, hey, wir hören euch zu, wir finden das gut oder auch schlecht. Einfach ein bisschen in Kommunikation treten mit uns. Ja.
Lass ein Abo da.
Däumchen werden Träumchen. Abonniert mich. Ciao.
Alter, ich hab's von meiner Tochter gehört, dass es echt YouTuber gibt, die sagen, hey, Däumchen sind Träumchen und lasst mir eine Glocke da. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich glaube, die Glocke bedeutet, dass die Jungs und Mädels immer eine Info kriegen, wenn von uns was online geht. Finde ich auch gut eigentlich, aber es wird dann halt schon sehr, sehr instrumentalisiert und immer wieder gerne beworben. Von daher, wir würden uns einfach über Feedback freuen, in jedwelcher Art. Und hört es euch an, schaut es euch an, gebt uns Liebe, wenn möglich, und teilt es mit Leuten, die es noch nicht kennen. Ja, das reicht uns schon, oder?
Glöckchen macht Böckchen.
Ja. Siehst du, du bist mittendrin im Game.
Bitte. Alles klar.
Okay, Pablo, ich wünsche dir was. Wie das nächste Woche ablaufen wird mit deinem Jam vor Ort und dies und das, das sehen wir dann. Aber ich fände es schon mega cool, wenn wir von da auch mal das zeigen können, einfach um diesem Videopodcast auch sein Alleinstellungsmerkmal zu geben. Alles klar. Mach's gut.
Ciao.
Däumchen werden Träumchen. Abonniert mich. Ciao. Oh.